Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Mit dabei wie immer Thorsten Koch. Hallo Toku.
Servus Fabian, schön wieder dabei zu sein. Was haben wir heute vor?
Wir haben heute zwei Gäste bei uns, das kann ich ja gleich schon mal sagen und die auch am besten gleich mal vorstellen. Zum einen fangen wir mit dem älteren Gast an. unser geliebter Kollege Oliver Wöll. Grüße dich, Olli. Wie geht's dir?
Servus, Olli.
Bin ich jetzt der Ältere oder was?
Der Silberrücken unter uns.
Der Älteste zumindest von unseren Gästen.
Ja, hallo miteinander. Ja, schön, dass ich hier sein darf und mit euch über was redet man eigentlich? Keine Ahnung, muss man sehen.
Werden wir gleich hören?
Ja.
Ja, cool, dass du dabei bist, ja. Olli. Du kannst gleich was dazu sagen. Ich möchte nur schon den nächsten Gast auch schon mal reinholen, damit alle Zuhörer wissen, Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer denn hier heute am Start ist. Und wir haben auch noch Manuel Winkel dabei, aka Data. Grüß dich, Manuel.
Hallo zusammen, hallo. Es freut mich auch sehr, dabei zu sein bei dir, Fabian. Und bei dir auch, Toko, Entschuldigung.
Wir freuen uns wirklich ungemein, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, hier dabei sein zu können. Data, für dich ist, also ich bin ganz aufgeregt, muss ich ehrlich gestehen, man hört es vielleicht auch so ein bisschen, weil in der IOC-Welt ist natürlich der Begriff Manuel Winkel, oder deswegen habe ich auch eben noch dein Pseudonym genannt, Data. Das ist ja wahrscheinlich den meisten da draußen, die zuhören, die zumindest mal so ein bisschen nach Citrix gegoogelt haben oder mal so ein bisschen Troubleshooting brauchten, sei es nun zu irgendwelchen CVEs im Netscaler-Bereich oder mal sonst irgendwas halt im Citrix-Umfeld machen, die stoßen natürlich relativ schnell, gerade im deutschsprachigen Raum, auf deinen Blog.
Ja.
Das heißt, du bist ja eine Berühmtheit im IOC-Kosmos.
Ja, würde ich jetzt nicht behaupten, eine Berühmtheit, aber man kennt zumindest Data. Manuel ist da immer ein bisschen, läuft da immer undercover, deswegen ist das immer ganz witzig, wenn ich auf Konferenzen denn mit Manuel Winkel rumlaufe und keiner kann es zuordnen, bis denn der Erste denn doch die Zuordnung weiß und dann mich halt als Data anspricht und dann wird es halt immer ein bisschen Lauffeuer und dann werde ich halt immer ein bisschen belagert, aber das ist halt immer ganz witzig.
Ja, das glaube ich. Der
Doug Brown hat es immer gut bezeichnet. Der hat mich auch privat gesehen. Da laufe ich dann ohne Cappy rum und dann so auf Veranstaltungen meistens mit Cappy. Da sagt er ja, das ist so dein Cape. Wenn du mit Cappy bist, dann bist du Data und ohne Cappy, da bist du Manuel und so. Das war halt, kennst halt den Doug Brown, der ist halt immer ein bisschen witzig.
Ja, natürlich. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Ja, Manuel, dann mach doch mal kurz einen kleinen Abriss, was hast du denn dein Leben lang schon so gemacht im IOC-Umfeld? Wie ist so dein Werdegang? Einfach so mal kurz ein bisschen abreißen, wer du eigentlich bist damit. Falls es Leute gibt, die eben nicht wissen, wer Data ist oder nicht schon mal auf deinem Blog waren, um zu gucken, so, was soll ich jetzt tun? Was du machst, wer du bist?
Ach, ja, ich bin, wie gesagt, mein Name ist Manuel Winkel. Ich komme aus dem schönen Rheinland, das tiefste Rheinland direkt an der niederländischen Grenze. Vom kleinen Dorf, nicht so wie du, aus der Großstadt. Der Mann aus der Großstadt. Ja, bin Familienvater, habe drei Kinder und habe halt vor 20 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. Hab dann klassisch die IT-Ausbildung gemacht und bin dann ins Consulting übergestiegen. Kenn daher auch den Olli von einem gemeinsamen Arbeitgeber, auch wenn es nur kurz war. Ich habe dann nachher alles rübergeschmissen bekommen, weil es Olli gegangen ist und durfte dann seine Dokumente weiterführen. Deswegen habe ich den Namen Oliver Wöll sehr, sehr oft gehört und gelesen.
Ja, sehr cool.
Ja, ja, schön. Und habe dann halt bei meinem vorherigen Arbeitgeber damit angefangen, dann halt über Citrix zu schreiben. Über halt die Punkte, die man halt im Internet noch nicht findet. Und da war mir wichtig, halt bidirektional zu schreiben. Ich kenne halt die Deutschen, die wollen immer was auf Deutsch lesen und nicht immer nur das Englische. Deswegen schreibe ich normalerweise auf Englisch und übersetze es mir dann selber auf Deutsch für mein Publikum in Deutschland, damit die dann auch zufrieden sind und was auf Deutsch finden.
Ja, großartig. Und du bist ja auch seit einigen Jahren, das möchte ich hier auch noch kurz erwähnen, du bist ja auch seit einigen Jahren Citrix CTP.
Ja, das war die der glückliche Effekt nach dem Blogschreiben und nach verschiedenen Skripten, die ich dann veröffentlicht habe, bin ich dann halt erst CTA geworden und dann vor 4-5 Jahren auch noch CTP oder und dann CTP. CTA ist ja dann nicht mehr aktuell. Ja. Genieße denn die Community und die Vorteile, die man dadurch jetzt genießen darf.
Ja, sehr geil. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist auch eine gute Überleitung, dass du ja mit Olli mal kurzzeitig auch einen gemeinsamen Arbeitgeber hattet. Olli, dann zu dir. Wer bist du, was machst du und wie sieht deine bisherige Laufbahn im digitalen Arbeitsplatzumfeld aus, im IOC-Umfeld?
Ja, ich bin der Oliver Wöll aus München. Die mich kennen, wissen, dass ich überhaupt nicht aus München komme, sondern aus Stuttgart. Das hört man vielleicht an der Sprache ein bisschen. Aber ich bin ausgewandert im Jahr 2000. Ja, 2000 war das. Und seit 1998 bin ich in der Beratung unterwegs, in den Themen Citrix und Microsoft. Also
schon 1998. Jetzt können die Leute sich ja ungefähr ausmalen, was für ein Urgestein hier quasi in dieser heutigen Podcast-Folge ist.
Damals hieß es noch bei Citrix WinFrame, bei Microsoft Terminal Server. Das war cooler Stuff. Zuvor hatte ich auch viel mit Microsoft gemacht. Allerdings, da gab es schon zu viele. Gab schon zu viele Experten. Und dann sagte ich, such mir was anderes. Und das Remote-Zeugs, das fand ich ganz cool. Und mache ich auch heute noch. Und seit 2016 bei der SVA. Ja, da fühle ich mich ganz wohl.
Sehr schön.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Und privat? Ja, ich habe 4 Kinder, 4,5 Enkel und genieße das Leben.
Oha. Sehr schön. Ja, sehr wie kriegt man denn einen halben Enkel?
Ja, der ist, kommt erst noch.
Der schlüpft noch. Genau, der muss noch schlüpfen. Der muss noch fertig gebacken werden, bis er schlüpfen darf.
Genau.
Ja, cool. Ja, sehr geil. Ja, mit 4 Kindern und dann noch 4,5 Enkelkindern ist das natürlich auch wahrscheinlich ein sehr zeitintensives Hobby, also Familie. Das ist ja wahrscheinlich immer was zu tun. Ja, natürlich ist es ein schönes Hobby, aber natürlich auch zeitintensiv. Das ist natürlich großartig. Ja. Von daher erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Mega cool. Ja, jetzt haben wir hier also so zwei richtige Professionals im Bereich End-User Computing, gerade was Virtualisierung von Arbeitsplatz und Bereitstellung von Anwendungen angeht, hier. Dann wollen wir natürlich diese Chance auch nutzen, um über die aktuelle Lage des, nenne ich es mal, digitalen Arbeitsplatz ist einfach so zu reden. Also ich muss ehrlich gestehen, in der Vorbereitung dieser Folge hatte ich ja mal gesagt, hey, lass doch die Folge Rede zur Lage der IOC-Nation sprechen. Das ist mir dann irgendwann aber dann auch selber auch ein bisschen auf den Sack gegangen. Also der Witz war dann schon nach dem 10. Mal erwähnen, wie die Folge heißt, war er dann doch schon wieder verbraucht. Aber es sind ja jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Wording. Ich wollte gerade sagen, es sind ja turbulente Zeiten, aber eigentlich sind die Zeiten immer turbulent. Machen wir uns nichts vor. Also wir sind ja nicht in die IT gegangen. Ich glaube, das kann ich jetzt von allen Beteiligten hier sagen. Wir sind ja nicht in die IT gegangen, um zu sagen, ja geil, ich lerne mal eine Sache und dann mache ich die 40 Jahre lang, bis ich wieder aufhören darf mit Arbeiten und dann ist es durch. Sondern wir haben uns ja bewusst für die IT entschieden, weil es ein so vielfältiger Beruf ist und so viele Herausforderungen, neue Technologien gibt, dass wir ja auch für uns immer den Anspruch, also zumindest kann ich das aus meiner Sparte sagen und bei den meisten von euch weiß ich, dass es ja auch so ist und ich gehe mal von vielen unserer Zuhörer auch davon aus, dass es bei denen auch so ist. Es ist ja so, wir wollen ja auch, dass sich ständig was verändert, weil wir Interesse daran haben, uns weiterzuentwickeln, uns weiterzubilden, uns neue Technologien beizubringen, und sowas halt alles. Deswegen sage ich eigentlich immer, eigentlich ist ja jedes Jahr im IOC-Kosmos oder im IT-Kosmos immer turbulent. Aber es sind natürlich besondere Zeiten. Was meine ich damit natürlich speziell? Ich meine natürlich die unterschiedlichen Übernahmen von, sag ich mal, damals Citrix durch einen Investor und jetzt halt eingemünzt in die Cloud-Software-Group. Jetzt mittlerweile auch die VMware und dieser Berührung der IOC-Sparte zu KKR und jetzt dem neuen Namen, den man auch schon in einigen Blogbeiträgen ja lesen kann, Omnissa. Das ist natürlich halt alles, also es ist natürlich halt auch turbulent, aber ich glaube, es ist halt auch immer wieder eine Chance, Sachen besser zu machen. Also weil oft, es passiert ja manchmal schon, dass halt Dinge, wenn sie halt immer wieder von den gleichen Leuten halt so getrieben werden, dann sich auch so ein bisschen verharren oder sich eben nicht weiterentwickeln. Und ich sehe da halt auch viel Chancen und viel Potenzial, Dinge noch besser zu machen, als sie sowieso schon sind. Weil die Tools sind ja es ändert sich ja erstmal nichts an die Tools, weil die Tools sind ja nach wie vor halt gut und wir haben da auch unsere Einsatzfälle für unsere Use Cases. Aber ich möchte mit euch generell halt natürlich über diese Zeiten sprechen und wie steht ihr dazu? Wie denkt ihr darüber? Was ist so euer Bauchgefühl, wenn wir jetzt mal zum Beispiel über Omnissa und die Zukunft von den Workspace One-Produkten, sei es nun Horizon oder Workspace One UEM halt auch sprechen, wie ist da so generell so euer Gefühl? Seht ihr das irgendwie kritisch oder seid ihr da auch eher optimistisch?
Ich finde es gut mit dem Omnissa. Das ist ein neues Wort, unverbraucht. Ja. Und die Kunden haben ja dieses Wort rausgesucht, laut VMware. Die haben eine Umfrage gemacht und dann haben sie gesagt, ja, es muss irgendwie nett klingen, man muss es sich merken können. Verlässlich und vertrauenswürdig soll es klingen.
Ah, sehr gut. Wusste ich gar nicht, dass es tatsächlich in so einer Umfrage stattfand. Also interessant.
Und bei den anderen heißt ja alles Workspace. Workspace One, Workspace hier, Workspace da. Mittlerweile ist Workspace ein bisschen ausgelutscht, glaube ich. Also der ist verbraucht. Man braucht was Neues. Ach,
unser Podcast heißt doch Focus on Digital Workspace. Jetzt macht den Namen nicht
kaputt. Ja, doch. Man müsste Focus und Digital Omnissa. Nee, aber ehrlich, ja. es braucht neue Namen. Und ja. Gestern habe ich beim Grillenabend mit einem Kollegen gesprochen und gesagt, was ist eigentlich Omnissa? Was steckt da dahinter? Und er hat gesagt, das System, die Technik, bleibt gleich, da ändert sich gar nichts. Und genauso über die Jahre hinweg, was ich schon erlebt habe, die Namen ändern sich ständig, aber das System bleibt dasselbe. Weil was wollen die Anwender? Die Anwender wollen von überall her auf ihre Daten zugreifen. Nichts anderes.
Ja, und dafür braucht man halt valide und tolle Tools.
Da wollen wir hin.
Genau, und ob da ein Horizon dran steht oder Citrix dran steht, dann ist denen halt komplett Humpe.
Ja.
Genau, das ist ja auch das, was wir halt auch in den meisten Folgen ja auch immer wieder predigen und wiederholen. Am Ende des Tages geht es immer um den Endanwender, der seine Arbeit vollrichten will, der Daten konsumieren muss, der Anwendungen konsumieren muss, um es eben sein Arbeitsablauf halt zu gestalten und die IT-Abteilung oder diese Produkte und Tools müssen einfach nur sicherstellen, dass das sauber funktioniert, zuverlässig funktioniert, sicher funktioniert und natürlich in der heutigen Welt natürlich immer von überall. Darf man ja auch nicht.
Überall Annie,
genau. Also ich erinnere mich ja da auch, also Citrix hat ja auch mal so vor Jahren halt immer überall so Annie, egal zu welcher Zeit, egal welcher Ort, egal welches Gerät, auch so Annie. Ja. Und aber es stimmt ja auch. Also es ist ja auch das, was die meisten ja auch heute fordern. Also ich habe hier nämlich auch auf meiner Stichpunktliste ja auch zu stehen, die Herausforderungen generell mit der Zunahme von Homeoffice. Ich meine, wie viele Kunden haben wir, die mittlerweile auch, oder auch in meinem bekannten Umfeld kriege ich es halt auch mit, dass die Zunahme an Homeoffice ist auch nach der Pandemie. Und ich will eigentlich gar nicht mehr Pandemie sagen und auch diese Zeit nach der Pandemie oder vor der Pandemie, aber es rutscht mir leider immer wieder raus, von daher erstmal Entschuldigung dafür. Aber es ist natürlich so, dass viele sind ja so ein bisschen davon ausgegangen, dass nach der Pandemie kommen alle wieder zurück ins Büro und alles ist wieder so wie vorher, aber schlussendlich haben wir alle lernen müssen, es gibt keine Zeit zurück mehr. das Homeoffice ist jetzt genauso etabliert wie das wie die Office-Arbeit im Büro selber, aber die Mitarbeiter fordern es ein und die Technik und die IT-Abteilungen in den unterschiedlichen Unternehmen haben ja auch bewiesen, dass es zwar eine Herausforderung war, so schnell in der Pandemie darauf zu reagieren, aber nachdem die Herausforderungen alle beseitigt wurden, es technisch überhaupt keinen Unterschied gemacht hat.
Ja, das ist, würde ich sagen, einer der einzigen guten Punkte an der Pandemie gewesen, dass den Geschäftsführern und der Geschäftsleitung halt gezeigt wurde, dass Homeoffice kein böses Wort ist oder böser Zustand ist, sondern das ist nun mal die Zukunft. Den Mitarbeitern auch etwas entgegenzukommen, den Arbeitsweg halt zu verkürzen. Ja, man fällt halt aus dem Bett in die Küche oder ins Büro, um zu arbeiten. Ja, bei manchen ist es ja auch eine Stunde, die man denn zur Arbeit fährt. Und die kann man dann halt produktiver nutzen. Und das ist halt, ich sage immer, das war der Katalysator fürs moderne Arbeiten.
Definitiv, sehe ich auch so, ja.
Aber das hat vorher auch schon funktioniert.
Also es hat natürlich, ja, klar, Olli, um Gottes Willen, also du hast völlig recht, das hat vorher auch schon funktioniert, aber jetzt kommt vielleicht ein Aber oder meins.
Ich habe meinen Vortrag gehalten bei Citrix zu dem Thema Homeoffice, mobiler Arbeitsplatz, nicht mehr zur Arbeit fahren zu müssen. Und das war 2018.
Ja.
Also vor der Pandemie. Mhm. Und damals war der Trend schon erkennbar, dass die Leute mehr zu Hause arbeiten. Also Microsoft hat seinen Standort verändert. Die haben ein neues Gebäude gebaut und da passen bloß noch 30% der Mitarbeiter rein. Weil die gesagt haben, der Rest soll zu Hause arbeiten.
Oder von wo auch immer.
Die Pandemie hat es nur noch verstärkt. Die hat es nur noch verstärkt. Jetzt sitzt man halt zu Hause. Ja. Jetzt überlegt man, muss ich heute...
Genau, das ist auch das, was Manuel meinte mit dem Katalysator. Der Wunsch danach, der war, glaube ich, vorher schon gerade bei jüngeren Mitarbeitern schon da. Und es gibt natürlich auch genug Unternehmen, die das von Anfang an oder auch schon lange vor der Pandemie natürlich so generell so gepflegt haben als Unternehmensprofil, dass wir eben auch einen mobilen Arbeitsplatz anbieten oder einen Homeoffice-Arbeitsplatz anbieten oder eben es halt freistellen, wo man arbeiten möchte. Solange die Tools eben da sind, und das ist halt dann, wie gesagt, die Herausforderung an der Sache. Ich glaube auch, dass es vorher schon da war, und Citrix hat ja nicht umsonst damit ja auch immer geworben, anywhere, anyplace, anytime. Aber es ist heute ja auch, also man sieht es ja auch in den Stellenausschreibungen oder so, die man halt im Internet halt findet oder von irgendwelchen Headhuntern, es gibt wirklich keine einzige mehr, wo irgendwo halt nicht steht, dass Homeoffice zu 50, 60, 70, was auch immer, wie viel Prozent du ranschreiben möchtest, möglich ist. Und wenn ich mal so für 10, 15, 20 Jahre zurückblicke, da war das halt gar kein, also da hat das gar keiner angegeben. Da hast halt den Job genommen, hast dann vielleicht gefragt, so ja, könnte ich montags immer zu Hause bleiben oder dienstags oder mittwochs oder was auch immer. Aber heute ist es eben der Standard.
Absolut, das stimmt. Eines darf ich, oder dürfen wir, glaube ich, aber da auch nicht außer Acht lassen, weil diese aus unternehmerischer Sicht, aber auch aus Mitarbeitersicht, diese soziale Komponente geht einem schon verloren dadurch teilweise. Ja, gerade wenn wir die Termine ausführen, dann sind wir genau für diesen einen Termin verabredet, für das eine Thema, aber wir gucken da selten dann rechts und links. Und das war auch der Punkt, wo wir in unserer letzten Folge Cultural Fit auch so ein bisschen drauf eingegangen sind, dass wir diese Gratwanderung, glaube ich, wieder in die Balance bringen müssen, dass wir trotzdem wieder auch zu unseren Kunden mitfahren. Natürlich hat es uns das Arbeiten ermöglicht von remote und einfacher, aber gerade so am Anfang, um neue Kontakte zu knüpfen, aber auch wahrzunehmen, wie arbeitet denn der Kunde? Das kriegt man, glaube ich, am besten mit, wenn man mal vor Ort war, wenn man über die Schulter geschaut hat. Und dann kann man natürlich die Vorteile einer Remote-Lösung auch mit aufzeigen, gar keine Frage. Aber wie gesagt, es sollte sich die Waage halten, dass wir nicht nur noch in dieser Remote-Bubble hängen und sagen, ja, es hat ja jetzt gezeigt, dass es funktioniert, ja, und warum wollen wir das jetzt beiseite legen? Ich glaube, wir wollen die Möglichkeit trotzdem erhalten, aber auch wieder ein Stückchen dahingehend, dass wir auch wieder die sozialen Kontakte knüpfen. Ja, ich glaube, jeder von uns war wieder froh, als wir auf irgendwelche Veranstaltungen auch von unseren Herstellern sein durften. Ja, dass wir da zusammen waren, um es da auch auszutauschen. Also sprich, wir haben ja da auch über die Technik gesprochen. Was kommt Neues? Was ist möglich? Aber das ist auch nochmal was ganz anderes, wie wenn wir in dieser Remote-Bubble quasi sind.
Ja, definitiv. Also ich wollte deswegen, also ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie Werbung irgendwie für Homeoffice machen oder das halt irgendwie gut heißen. Du hast ja gerade gesagt, wir haben ja auch sehr ausführlich damit in unserer letzten Folge schon drüber gesprochen. Es ging ja wirklich, wir wollen es ja auch eher aus der technischen Sicht ja heute halt sehen und einfach nur halt auch zeigen, dass eben der Wunsch danach trotzdem halt einfach da ist und wir die Flexibilität einfach anbieten wollen, dass wir eben nicht nur sagen wollen, hey, ihr müsst alle ins Office, sondern wir wollen die Flexibilität anbieten. Für jemand, der anderthalb Stunden Fahrtweg hat, ist es eben nicht angebracht, halt jeden Tag ins Büro zu kommen, was nicht heißt, dass er deswegen nie wieder ins Büro kommen sollte. Aber da komme ich ja irgendwie mal, lass uns doch mal ganz kurz nochmal bei Citrix bleiben, gerade weil Manuel ja auch hier ist. Manuel, was sind so deine größten Herausforderungen, weiß nicht, ob es Herausforderungen ist, aber deine wichtigsten Themen eigentlich, gerade wenn wir über die Citrix-Lösung sprechen, in diesem Jahr oder in dem vergangenen Jahr, wo du sagst, boah, das ist geil, dass sie das gemacht haben, oder oh, endlich ist dieses Feature drin oder was auch immer. Also was fällt dir halt ein, wo du sagst, so, boah, das ist gut oder schlecht, kann in beide Richtungen gehen?
Ja, da hatte ich mehrere Themen, die mich in meinen letzten Consulting-Jahren, bevor ich halt jetzt zum Softwarehersteller gewechselt bin, noch getrieben haben. Zum einen das Absichern vom Netscaler von extern über Microsoft MFA war besonders in der Pandemiezeit ein Riesenthema, weil denn nicht nur 5, 6 ITler von extern auf die Netscaler zugegriffen haben, sondern zu der Zeit die komplette Firma denn zugegriffen haben und die Hacker sich dann auch sehr, sehr, sehr darauf fokussiert haben, die Netscaler zu kapern. Mhm. Das war ein Riesenthema, ist halt bis heute immer noch ein Riesenthema.
Genau, also fällt mir nämlich auch hin. Das ist auch so eins der Themen, die ich in den letzten 2 Jahren ständig halt irgendwie bei irgendwelchen Kunden halt implementiere, die Azure MFA-Integration in den Netscaler. Da fällt mir aber gleich mal die nächste Frage ein. Ist das zufällig auch einer deiner beliebtesten Blogposts? Ich weiß nämlich, dass du ja dazu auch, glaube ich, mal eine Anleitung geschrieben hast. Die ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau geprüft, aber ich glaube, sie funktioniert auch immer noch. Du hast es auch, glaube ich, also ich habe sie mal gelesen, du hast es auch sehr gut beschrieben, aber ist das auch immer noch ein Blogpost, der sehr häufig aufgerufen wird bei dir?
Die ist immer up to date, ist halt mit Cloud-Komponente. Von daher darf ich die gefühlt alle 3 Monate aktualisieren, weil sich die Wege wieder geändert haben. Man kennt ja, Azure AD, Entra ID. Schon dafür musste ich einmal die große Screenshot-Runde machen. Aber auch die Wege und ähnliches hat sich geändert. Und ja, der ist immer up to date, weil es nun mal einer meiner beliebtesten Artikel ist.
Ich höre da auch immer nach.
Der kriegt schon seine 100 Aufrufe in der Woche, manchmal sogar am Tag. Dann weiß man wieder, dass gewisse Firmen denn gerade ihre Umgebung absichern oder Dokus schreiben oder was auch immer, um dort Screenshots abzugreifen. Das ist immer witzig, dann mitzubekommen, woher zugegriffen wird. Und ja, das ist halt einer der großen Artikel. Und der zweite, der auch ein Riesenthema ist, das aktuell ja auch wieder Neufahrt bekommt, war die ganze Teams-Integration in Citrix. Teams, Machine-Based. Vor wie vielen Jahren war das Thema? Vor 3, 4 Jahren habe ich darüber geschrieben. Ja. Und ja, das hat mich dann auch immer wieder eingeholt, warum ich dann halt auch Neverred geschrieben habe. Bei meinem alten Arbeitgeber war ich dann der Teams-Mann und musste dann in jeder Umgebung Teams updaten. Darauf hatte ich dann keine Lust mehr, deswegen habe ich ein kleines Skript geschrieben, um Teams abzudaten. Und daraus ist dann Neverred entstanden, weil immer mehr Software angefragt wurde, um halt schnell eine Software abzudaten bei Mittelständlern, die keine Softwarepakete bereitstellen oder das Image halt von Grund auf per Automatisierung neu erstellen. Und dann Standardsoftware einfach zu verteilen, habe ich da halt Skript dann geschrieben. Ja, und ja, da bin ich jetzt auch seit 3 oder 4 Wochen dran, einen neuen Teams-Artikel zu schreiben. Aber gefühlt alle 3 Tage kann man ja wieder neu anfangen, weil sich wieder irgendwas geändert hat.
Also zumal in der Vorbereitung auf diese Folge können wir einfach mal spoilern. Olli lacht auch schon so. Es ist ja so, ich habe vor 2 Wochen hieß es ja eigentlich noch so Teams 2.0 oder Teams 2.x wird ja nicht für Server, also für Windows Server 2016 unterstützt. Zumindest war das der Stand vor 3 Wochen. Ich habe, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche einen Post erhalten. Oder nee, Quatsch, das war anders. Also ja, also nee, Teams 2.x ist nicht auf 20 Server 16 supported, das bleibt ja bestehen. Die Sache ist die, was ja Microsoft auch gesagt hatte, ist, dass Teams 1. out of support ist, glaube ich, Anfang des Sommers. Also irgendwann jetzt Juni oder Mai oder so wäre es, glaube ich, gewesen, 2024. Und diese Meldung...
1. Juli 2024.
Genau, Juli 2024. Und dann war es natürlich so, alle so, was machen wir jetzt? Wir müssen ja irgendwie jetzt auf Teams 2.x aktualisieren, weil Teams 1 wird halt, leuchtet aus dem Support raus. Wenn man jetzt aber noch Terminal-Server im Einsatz hat mit Windows 2016, hat man natürlich in die Röhre geguckt, weil Teams 2.x ja nicht auf Windows Server 2016 lief. Oder eben nicht supported ist. Was bedeutet das halt für Umgebungen, die noch auf Windows 2016 laufen, aber schon das neue gezwungen werden, das neue Teams zu benutzen? Wir brauchen neue Terminal-Server. Auf der, idealerweise natürlich gleich auf der neuesten Version, also man kann ja dann gleich den Sprung halt auf Windows 2022 machen. Aber das ist jetzt halt, das habe ich jetzt die Woche oder letzte Woche den Link dazu erhalten, Teams 1.x läuft noch nicht Juli 2024 out of support, sondern soll angeblich noch ein Jahr länger supported sein.
Support nicht, ist End of Availability ist raus. Vom 1. Juli 2024 auf 1. Juli 2025. End of Support ist immer noch 1. Juli 2024.
Ach Quatsch.
Ja, ja. Mhm. Und theoretisch für den nativen Client exklusiv VDI. So ist der Artikel aktuell. Die haben noch gar keine Timeline für VDI geschrieben. Natürlich erzählt man jetzt hinter den Türen, dass es der gleiche Zeitraum für die VDI-Version wird. Aber offiziell ist von Microsoft nur die Verfügbarkeit von Teams 1.x, wie du es so nett bezeichnest, verlängert worden bis zum 1. Juli 2025. End of Support wird bleiben.
Oha. Ja, siehst du, dann habe ich sogar irgendwie die Informationen dann falsch konsumiert. Da muss man wieder aufpassen, was man liest und genau aufs Wording achten. Ne? Ach je.
Genau das, und das ändert sich ja auch gefühlt alle 5 Sekunden.
Ja, Olli?
Ja, das ist, man muss ja gefühlt jeden Tag ins Internet schauen, in diese End-of-Life-Matrixen. Was läuft jetzt morgen aus? Was muss ich updaten? Aber der Server 2016, der kommt doch aus dem Jahr 2016. Das ist ja schon ziemlich lange her, oder? Wenn ein Kunde den jetzt noch einsetzt, dann sollte man spätestens jetzt darüber nachdenken, da mal den Server abzudaten. Weil wir reden ja jetzt schon von Server 2025, der kommt ja schon. Und da sind dann 2 Versionen dazwischen. Eine Version kann man immer auslassen, aber ja. 2 Versionen?
Also ich bin ja, was den ganzen Update-Zyklus angeht und halt ruhig skip eine Version, aber dann schon halt die nächste nehmen. Da weiß der, da ticke ich ähnlich wie du, auch eher lieber halt das Neueste konsumieren, als bei einem Alten hängen zu bleiben. Aber es ist ja so, Windows Server 2016 ist ja eigentlich noch eine Weile, zumindest auch extended, wäre ja noch eine Weile im Support drin. Ja. Und solange ich in solchen Kalkulationen, und das ist ja bei einigen Kunden halt immer der Fall, so wie lange kann ich darauf bleiben, weil ich eben keine Investitionen oder keine zeitlichen Kapazitäten habe, um jetzt irgendwie alle 2-3 Jahre zu aktualisieren. Jetzt quasi in meinem Zeitkonstrukt oder in meinem, ja doch, sagen wir mal so, in meinen Etappen eben so denke, dass ich sage, okay, 2016 ist eigentlich noch im Support, dann möchte ich ja eigentlich auch im Support bleiben. Jetzt ist die Frage, wenn mein Teams aber dann eigentlich nicht mehr supported ist, stehe ich jetzt eigentlich vor einem Problem.
Ja, es kam ja schon der erste Kunde und hat gesagt, können wir einen Doppelhop bauen mit Teams? Ich sage mal, das ist eine Herausforderung, das Teams in einem Silo bereitzustellen. Also ich habe dann die ganze Diskussion im Kern schon zu Ende geführt und habe gesagt, nee, es geht nicht, es geht einfach nicht. Doppelhop mit Teams können wir vergessen. Aber man kann den Kunden einfacher davon zu überzeugen, dass er weggeht von dem Server. Weil einfach das Thema hatten wir schon mal. In der Vergangenheit gab es das schon mal. Da gab es mal einen Server, der hieß Server 2023. Der hat eine ziemlich lange Lebensdauer gehabt. Und keiner wollte auf die nächste Version gehen. Ich weiß nicht mehr, was damals der Grund war.
Was, welcher Server? Sagt nochmal den Namen.
2003 habe ich 23 gesagt?
Ja, du hattest 23
gesagt. Ich verwechsel das ganze Zeug. 2003 war das. 2003. Ja. Und er hat eine ziemlich lange Lebensdauer gehabt, der Server. Ja. Keiner wollte weg. Ist ja noch im Support, super. Aber man muss mit diesen neuen Versionen mitschwimmen. Und man muss jetzt, wenn man beim Kunden irgendeinen Server installiert, muss man jetzt schon sagen, wie kannst du das updaten? Welche Technologie brauchst du in deiner Infrastruktur, um im laufenden Betrieb ein System abzudaten? Da geht es dann um Redundanzen, um den Plus-1-Server, den man irgendwo hinstellt. Und mit dieser Art installieren wir eigentlich jegliche Virtualisierungslösung. Sei es Citrix, VMware, das sind alle gleich. Im laufenden Betrieb irgendwas updaten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal nachts gearbeitet habe für einen Kunden. Wir machen das alles tagsüber. Zur normalen Betriebszeit, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, da wird aktualisiert, dort wird upgedatet. Und man sagt ja immer, wenn man da in der Virtualisierung irgendwas zweimal macht, dann hat man was falsch gemacht. Man installiert nur einmal. Und dann immer wieder aktualisieren. Ich war jetzt kurz im Urlaub, ja, dann kam schon wieder eine neue Citrix-Version raus. Habe ich wieder verpasst. Schwierig. Dann erste Telefonat mit dem Kunden. Können wir die Version schon einsetzen? Ja, da muss der Partner dann immer bereit sein und muss sagen, ja, habe ich alles schon getestet. Ja, super, läuft alles. Und wir wissen ja, jedes amerikanische Softwareunternehmen bringt irgendwas auf den Markt. Das läuft dann zu 60%. 60% funktioniert. Der Rest nicht.
Ich weiß nicht, ob das nur auf den amerikanischen Markt zu sehen ist.
Ich glaube, das ist zu wenig deutsche Hersteller. Okay, aber ich sag mal.
Aber ich weiß sehr gut, was du meinst, ja, natürlich. Es wird meine heute Devise, sehr schnell was rausgepumpt.
Ja, es wird schnell was rausgepumpt. Meine Devise ist immer, ungerade Service Packs verwenden. Immer Service Pack 1, Patch Release 1, Patch Release 3. Immer so die ungeraden. Die sind die coolen, das sind die, die funktionieren. Server 2012 gab es doch. Und dann gab es 2012 R2, das war die bessere Version.
Die hat sich auch wirklich lange gehalten.
Ja, aber es ist so, wenn du über die ganze Historie hinwegschaust, was da alles schon für Server auf den Markt gekommen sind und damit eben auch Remote Desktop Services, Terminal Server und so weiter, die Versionen muss man irgendwann einführen. Man kommt nicht drüber hinweg. Das ist halt nur die Frage, wann mache ich das? Ja. Wann entscheide ich als Kunde, wenn ich die Version einführe? Sobald sie auf den Markt kommt, muss ich testen. Okay, muss testen. Funktioniert das alles? Geht meine ganzen Anwendungen? Teams ist nur eine Anwendung. Wenn ich so in den Healthcare-Bereich denke, die haben da ganz tolle Anwendungen und sagen dann manchmal, oh ja, Server 2016, ja, das ist bei uns getestet, supported und da müsst ihr noch 10 Jahre damit leben. Die testen die neuen gar nicht. Und deshalb sind die auch out of support. Und wir als Partner stehen dann immer da und müssen vermitteln, die Systeme zusammenbauen, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und immer updaten, updaten, updaten. Mhm. Das war schon immer unsere Arbeit.
Das ist richtig. Da sehe ich hier gerade meinen nächsten Stichpunkt, dass die hatte ich aufgeschrieben, IT-Administration wird generell komplexer. Ich meinte damit eigentlich was anderes, aber eigentlich trifft es ja auch so den Nagel auf den Kopf, dass wir heute eigentlich ein viel schneller, also es ist zumindest ein Gefühl von mir, korrigiert mich, falls ich da falsch liege, aber ich habe das Gefühl, dass die Update-Zyklen, egal für welche Produkte auch immer, über welche wir jetzt gerade reden, sind schneller geworden, oder?
um Meilen schneller. Also ich erinnere mich 20 Jahre zurück. Da hat man ewig und drei Tage auf dem Windows 95 gehangen, Windows 98, auf den guten Betriebssystemen. Die liefen ja auch dann mal 10, 15 Jahre. Wie gesagt, Olli meint es ja, in Healthcare oder auch in den öffentlichen, da sieht man heute noch 95 und 98 an mancher Ecke.
Ist so. Und das ist ja dann auch eine neue Herausforderung, eben, wie du schon sagst, eigentlich sollen wir vorher noch alles getestet haben, bevor wir halt so ein Update fahren, sei es nun ob von der Applikation oder von dem Betriebssystem darunter, spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber wir sollen eigentlich testen, aber vielen fehlt ja dazu die Zeit, das Personal und wahrscheinlich dann auch teilweise auch manchmal den Ressourcen.
Ja, da kommt die Automatisierung ins Spiel. Die Automatisierung. Du musst es wirklich automatisieren. Du musst dieses Image, diese heilige Kuh, das Master-Image, wie sagt man da? Master-Image,
ja,
sagen
wir. Ja, genau. Ja. Das Golden-Image, Master-Image, heilige Kuh.
Golden-Image, keiner fasst es an. Das muss vollautomatisch installiert werden können. Und zwar egal mit welchem Betriebssystem. Du musst das Betriebssystem austauschen können und deine Anwendungen werden automatisch installiert. Da gab es schon viele, viele Ansätze von verschiedenen Herstellern, wie die das im Schichtenmodell machen oder nicht. Aber am Ende kommt immer dasselbe raus. Es muss automatisch gehen und austauschbar. Probleme bekommen wir immer nur, wenn wir irgendwas updaten, aktualisieren, eine alte Office-Version auf eine neue Version. Und dann kommen seltsame Konstellationen auf dem Image raus, die keiner supporten kann. Besser wäre es also, wenn ich neu installiere und das neue Office sofort installiere, ohne das alte. Das hat sich bewährt und heute sagt man dazu Infrastructure as Code. Das heißt, alles, was ich mache, wird irgendwo beschrieben, automatisch beschrieben und läuft dann auch vollautomatisch ab. Das ist so ein Trend, der ist erkennbar. Und wenn man es richtig macht, macht man es nicht mehr von Hand. Mhm.
Wie kommt denn, also ohne jetzt die Automatisierung schon wieder abzuwürgen, aber wie kommt denn da, Manuel, mal eine Frage an dich, wie kommt denn da eigentlich MSIX einem zugute oder wie kann MSIX mich da in Zukunft halt unterstützen?
Ja, MSIX-Pakete wie zum Beispiel Teams 2.0, da muss man halt nichts mehr installieren. Da habe ich keine Reste mehr an Registry auf dem File-Server oder. Wenn ich das MSIX-Paket deregistriere, ist es weg. Ist ja wie Olli schon meinte, das ist ja wie so ein kleiner Layer im Windows-Betriebssystem. Also kann ich theoretisch denn auch zur gleichen Zeit verschiedenste Pakete reinladen, ohne jetzt mein Golden Image zu berühren.
Das heißt, das wird die Zukunft der App-Bereitstellung?
Könnte man so sagen.
Als ich jetzt vor Jahren da war noch FSLogic ein eigenständiges Unternehmen, da habe ich das erste Mal über MSIX-Pakete einen Vortrag von Christian Brinkhoff gesehen. Und da war ich schon sehr, sehr beeindruckt und habe damit schon rumgespielt. Aber damals war gerade 2019 gefühlt raus. 2016 ging ja nicht, geht ja bis heute nicht, glücklicherweise. Ja, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das denn aussehen würde, wenn es auch noch in 2016 laufen würde. Aber ja, das würde ich jetzt als die Zukunft der Standardsoftware sehen. Besonders, weil ich halt Software installieren kann, deinstallieren kann, in Anführungszeichen ist ja nur Laden und Entladen der Pakete, ohne irgendwelche Rückstände zu haben. Mhm. Wir kämpfen. Ja. Immer mit diesen Rückständen, die alte Software denn hinterlässt. Wie Olli schon sagte, wenn ich da schon allein Teams bedenke, wenn ich das Teams von mit der ersten Version installiert habe und seit Jahren nur update, ist das Profil so zugemüllt oder halt der Installationspfad ist so zugemüllt, weil die Deinstallation niemals so sauber ist, wie wenn ich ein MSIX-Paket einfach nur ja entlade oder wie man es auch immer bezeichnen möchte bei einem MSIX-Paket. Weil ein richtiges Installieren ist es ja nicht und dementsprechend auch kein richtiges Deinstallieren.
Ja, dann lass uns auch in dem Zusammenhang dann doch nochmal zu der Automatisierung kommen und das Ganze vielleicht noch in Verbindung mit KI-unterstützter Intelligenz oder generell künstlicher Intelligenz und der Unterstützung dadurch, wie wird sich, oder was habt ihr für ein Bauchgefühl oder wie, oder versucht doch einfach mal zu philosophieren, wie sich das in den kommenden Monaten oder Jahren, ich will mal gar nicht von Jahren sprechen, weil das alles immer viel zu schnell geht, aber so in den kommenden Monaten sich verändern könnte oder wie viel Einfluss seht ihr schon, was Automatisierung, aber auch in Kombination mit KI betrifft, im Umfeld End-User Computing angeht?
Vielleicht mit den Testverfahren. Also die Testverfahren werden wahrscheinlich automatisiert. Es gibt da schon Ansätze, aber wenn ein Kunde herkommt und sagt, er hat 800 Applikationen auf seinem Golden Master, dann kann er das zeitlich überhaupt nicht testen, weil er hat dann 800 Applikationsverantwortliche und müsste die alle an einen Tisch holen oder nacheinander testen lassen. Das geht gar nicht. Mit KI könnte man sowas schneller machen, automatisieren. Und dann sage ich dann, prüfe mir all die 800 Applikationen auf DLL-Konflikte oder irgendwelche anderen Konflikte. Das, was man früher mit Menschen gemacht hat, das macht man dann heute mit der KI.
Großartiges Beispiel, ja.
Und da geht die Reise hin. Also das ist einfach, ich habe immer wieder Kunden gehabt, die so ganz viele Anwendungen auf dem Server hatten, auf dieser heiligen Master-Image. Und wenn die fertig waren mit einem Update, dann kam das nächste Update. Und da gab es Abteilungen, die haben sich nur um Updates gekümmert. Also das ist Wahnsinn, was da Geld verbraten wurde.
Ja.
Und wenn man zu diesen Kunden mit einer neuen Technologie gekommen ist und die Anwender saßen am Tisch, die Applikationsverantwortlichen, oh, gefährlich. Weil die haben ja dann Angst gehabt, sie verlieren ihren Job. Die haben ja dann nichts mehr zu tun, die müssen ja nichts mehr testen. Wenn ich jetzt hier automatisiere oder irgendwelche Tools einführe, die das vollständig über die KI machen, ja, da spielt der Kunde nicht mit, weil da verliert er seinen Arbeitsplatz. Da muss man den Kunden dann immer klar machen, dass es andere Themen gibt, um die er sich kümmern soll. Er kann sich im Kern um seine Applikation kümmern, nur um seine Applikation. MSIX-Paket bauen oder was auch immer.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Aber es wird spannend mit der KI. Da tummeln sich ja sehr, sehr viele junge Leute, junge Kollegen. Der Markt drückt da rein. Ich selber bin auch immer wieder in ChatGPT unterwegs und gebe da immer wieder mal Dinge ein. Ich finde es sehr interessant, was da rauskommt. Das wird kommen. Das ist die Technologie der Zukunft. Und auch ich muss ja noch ein paar Jahre arbeiten und werde nicht drum herum kommen.
Ja, nee, keine Frage. Also Toko und ich, wir sind auch schon in der Planung mit einem unserer beliebten Kollegen zum Thema Copilot. Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Von daher, da sind wir auch schon in der Planung einer weiteren Podcast-Folge nur rund um dieses Thema. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir hatten schon die ersten Vorgespräche und es ist Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Und ich sehe das Ganze halt auch sehr, sehr positiv. Also weil natürlich, also ChatGPT ist, glaube ich, aus dem Privatbereich für mich auch nicht mehr wegdenkbar. Also wie oft ich da, sag ich mal, irgendwie nach Mathe-Unterstützung frage, sei es nun, weil ich meinen Kindern irgendwas halt erklären möchte und ich einfach mich zu doof anstelle, das halt irgendwie sinnvoll zu erklären und dann da um die Hilfe frage. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir es halt auch selber dann auch für berufliche Zwecke nutzen können. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel über die kommenden Folgen halt hinweggehen. Aber ja, das wird auf jeden Fall mega interessant und mega spannend. Du hattest jetzt gerade 800 Applikationen erwähnt, aber da möchte ich mal darauf hinweisen, dass es einige oder ein Großteil der Kunden, weiß ich ja auch, dass die mittlerweile aber auch von ihren On-Prem-Applikationen ja mittlerweile auch so eine Transition machen, um eben die Applikationen, die sie früher selber noch gehostet haben, als Cloud-Dienst zu konsumieren. Manu, wie ist da so dein Eindruck? Ist das ein Ist es ein Ding, was weiter sich verbreiten wird? Das heißt, dass die On-Prem-Welt, ich will nicht sagen, aussterben wird, weil es gibt ja auch genug eigenentwickelte Applikationen, die man eben, sage ich mal, nicht so on the fly medizinisch wegmigriert bekommt oder Cloud-Ready bekommt. Aber wie ist so da allgemein so der Zustand, das Verhältnis?
Das, was ich halt sehe, ist eine riesige Welle weg von den nativen Applikationen, Excel, MSIs, hin zu SaaS-Applikationen. Ob es ein SAP ist, was man als SaaS-Applikation konsumiert, die ganzen Office-Dienste, die ich jetzt als SaaS-Applikation konsumiere. Und da gehen alle hin, um, wie Olli schon sagt, diese 800 Applikationen wegzubekommen.
Ja.
Der normale Mittelständler oder der nicht gerade im Healthcare oder in einem Bankenuniversum arbeitet, der liebt es halt, sowas zu konsumieren, weil ich da auch weniger Manpower in der IT-Infrastruktur benötige, um sowas dann auch meinen Kunden oder meinen Mitarbeitern anzubieten. Weil, sagen wir es mal ehrlich, Leute ranzubekommen in der IT ist sehr, sehr kompliziert. Wir haben ja oder wir sind in der glücklichen Lage, dass es ja ein Arbeitnehmermarkt ist, die IT-Welt. Und wir uns ja den Job aussuchen können, den wir machen wollen und nicht jeder neuen Stelle hinterherjagen müssen. Dementsprechend müssen die Unternehmen auch dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter nicht total überarbeitet sind mit ihren 800 Applikationen. Und daher führt die Welt immer mehr dahin, das aus der Cloud zu konsumieren. Da hatte ich letztens noch eine Anfrage über meinen Blog, wie halt das denn auch alles denn mit Microsoft zum Beispiel kommunizieren kann. Ob es jetzt ein SAP über Microsoft MFA oder da waren dann ganz viele Anfragen an Software, die er mir gestellt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auf Deutsch oder auf Englisch war. Aber er hatte da eine ganze Liste und hatte mich dann gefragt, ob man das alles über SAML anbinden kann. Weil das ist halt dann die Zukunft. Ich gebe den Identity Provider an Microsoft ab. Dementsprechend ist meine AD gar nicht mehr so im Fokus. Wenn ich da bedenke, damals, der Netscaler stand halt im Internet, alle drauf, und das konnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass meine ganzen Konten denn gesperrt werden, weil ich nur ein Wegepasswort hatte. Usernamen hatte ich den ersten raus. Konnte mir die anderen errechnen quasi durch verschiedenste Suchen und konnte damit dann verschiedenste Accounts sperren. Mhm. Alle Attacken liefen gegen meine lokale AD, gegen meine Infrastruktur. Mit dem ganzen, ich gebe meinen Identity Provider ab nach Microsoft, ist das jetzt nicht mehr mein Problem, es ist Microsoft sein Problem. Und das möchte ich halt denn nicht nur für meinen Netscaler und für meine Citrix-Dienste konsumieren, sondern das kann ich denn, muss jetzt nicht Microsoft MFA sein, ich kann auch nach Okta oder was auch immer als EDP gehen, aber ich gebe es nach außen, dementsprechend ist es nicht mehr mein Problem, nicht mehr in meiner Verantwortung, Security zu sein oder Security zu haben, sicher zu sein gegen Angriffe, die ja immer mehr kommen. Wenn ich da nur auf meine Blogseite gucke.
Und da ist ja immer die Hoffnung, Entschuldigung, ich unterbreche, aber nur um das klarzustellen, da ist ja auch immer die Hoffnung einfach, dass man eben sagt, die Sicherheit, die Microsoft bietet, die kann ich mit meiner IT-Abteilung wahrscheinlich gar nicht abbilden, in keinster Weise, weil Microsoft natürlich das Know-how hat, die finanziellen Mittel hat, die Expertise, gut, das ist ja Know-how und sowas halt alles. Das heißt, ich gestehe mir ja auch ein Stück weit ja auch ein, dass jemand anders das in dem Moment einfach besser kann und besser macht.
Ja.
Ob das nun halt über Azure MFA ist oder Okta oder Google oder was auch immer, spielt ja in dem Fall erstmal keine Rolle. Aber wie du schon sagst, ich lagere etwas aus in dem Wissen. Es geht ja nicht nur um Vertrauen, sondern es ist ja auch tatsächlich ein Wissen. Die machen es in dem Moment einfach besser. Und das ist ja bei vielen Cloud-Anwendungen oder Cloud-Diensten ja, sprich ja ähnlich. Die mir dann nämlich bestimmte SLAs eben garantieren, dass der Dienst 99, und dann je nachdem wie viele 9 jetzt da halt dahinter kommen, eben garantieren, dass der halt immer da ist, und ich muss es selber als IT-Abteilung in meinem eigenen RZ mit den eigenen finanziellen Ressourcen, mit den eigenen mit dem eigenen Wissen, mit dem eigenen Personal erstmal hinkriegen, einen ähnlichen SLA zu halten. Das ist ja, sag ich mal, in den meisten Fällen utopisch und gar nicht realisierbar.
Genau das.
Also ich denke auch, dass das der Knackpunkt dabei ist, die Ressourcen, sowohl manpower-technisch als auch sei es hardware-technisch, wie auch immer, zur Verfügung zu stellen, dass da sich viele Firmen vielleicht auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, ich kaufe mir das als Service ein, das mag vielleicht auf den ersten Blick kostenintensiver sein, aber genau das, was du beschrieben hast, ich muss den Skill nicht ständig aufrechterhalten, ich muss nicht ständig in diese Zyklen, Hardware-Zyklen einsteigen und ich habe gewisse SLA-Zusicherungen und vor allen Dingen, ich glaube, das ist so der allerwichtigste Punkt, das Thema Security, also Zero-Day-Attacken und so weiter, dass die schneller gefixt sind, als wie es wir wahrscheinlich im ich sage jetzt mal Professional Service in unserer Kunden, wenn da was hochpoppt von irgendwelchen Sicherheitsfeatures, die mal wieder geknackt wurden, bis wir da jeden Kunden quasi ja, angegangen sind und erstmal erklärt haben, was und wieso und weshalb, das können die halt mit einem Service in einem Rutsch quasi erledigen und haben damit eine Vielzahl an Kunden quasi diese Sicherheitsupdates, Features, was auch immer, ja, en masse ausgerollt. Und da sind, glaube ich, viele, viele Kunden mittlerweile bereit, diesen Weg auch mitzugehen, weil sie den Service und die Vorteile erkennen.
Der Service ist ja auch immer up to date. Also ich sehe das im Citrix-Bereich heraus, den Trend. Die Infrastrukturdienste möchte man in die Cloud setzen. Und dann kommt immer das große Aber, meine Daten. Und dann sage ich immer, lass die Daten bei dir. Die Daten bleiben im RZ. Die ganzen Applikationen bleiben alle im RZ. Aber die Infrastruktur, die Authentifizierung und alles, was dazugehört, das kann man doch in andere Hände geben. Und wenn wir heute von Cloud reden, sind ganz wenige Kunden, die Cloud-only machen. Das ist eher so der Trend, einen Mischbetrieb zu fahren.
Hybrid.
Gewisse Dienste sind eben draußen, gewisse Applikationen sind eben draußen in der Cloud und das eigene Business, die eigenen Daten, die bleiben bei mir.
Aber da würde mich mal interessieren, Manuel, wie da die Hersteller drauf blicken. Für mich, mein Bauchgefühl sagt, es ist immer noch so ein deutsches, vielleicht europäisches Phänomen auch, da nicht loslassen zu können, weil klar, es gibt gewachsene Infrastrukturen, aber die kann man ja auch irgendwann mal auf einen Weg mitgeben, um das auch auszulagern und es muss ja nicht immer im eigenen Keller oder auch vielleicht im angemieteten RZ sein, aber das Gefühl, dass das so ein europäisches Thema ist, täuscht der oder kann man den bestätigen und die Hersteller aus Übersee müssen sich dem immer wieder beugen, annehmen, wie auch immer?
Man muss halt gewisse Regularien halten können. Dann haben zumindest in Deutschland keiner Probleme damit, in die Cloud zu gehen. Also jetzt rein aus der Sicht meines Arbeitgebers, Control-Up. Wir haben da halt auch eine On-Prem-Lösung und eine Hybrid-Lösung. On-Prem ist da kein großes Ding mehr. Also man würde ja vermuten, in Deutschland, in den Öffis, Krankenhäusern, was auch immer, das ist kein Ding mehr. Die wollen schon allein wegen der Manpower, die das ja sonst konsumieren würde, das abzudaten, installieren und so weiter, die wollen es in der Cloud haben. Da sind größere Schwierigkeiten in der Schweiz, in Österreich, wo ich auch Kunden habe. Da ist es ein größeres Thema, es doch auch on-prem haben zu können. Und ich habe halt auch von Kollegen Sam Legrand, kennt man wahrscheinlich auch, CTP, er hat mir erzählt, in Frankreich war eine ganz große Welle vor 2-3 Jahren, alles in die Cloud zu pushen. Da ist gerade die Welle, alles aus der Cloud wieder zurückzuholen und on-prem zu installieren. also wirklich so Gegenströme. Ich sehe es noch nicht in Deutschland oder im Dachraum, da habe ich es noch nicht festgestellt.
Das ist ja die besagte Exit-Strategie. Haben wir eine Exit-Strategie?
Genau, wer hat denn so eine Exit-Strategie überhaupt, wo er der Schublade auf und sagen, ja okay, also dann gehen wir halt wieder den Weg zurück. Das fehlt ja, glaube ich, der größten Masse an Kunden, ja, da auch sich Gedanken zu machen, was wäre denn, wenn der Tag X kommt? Ja, gibt es einen Weg zurück überhaupt? Aber das ist schon interessant zu hören, dass auch die Schweizer beziehungsweise auch die Österreicher damit kämpfen, ja, und dass es jetzt eine Welle, so wie du sagst, in Frankreich gerade gibt, die wieder in diese Heimat gefielen, also sprich wieder in die On-Premise-Welt eintauchen. Aber hat es dann gesetzliche Regularien, dass die da sagen, die wurden so angezogen, dass ihnen keine andere Möglichkeit bleibt, wie wieder On-Premise aufzubauen? Oder gibt es da einen Trend von Firmen, die sagen, ich fühle mich sicherer, wenn das wieder bei mir im Keller steht, das Ganze?
Das in Frankreich, hatte ich auch direkt hingedeutet, oh, hat sich in Frankreich irgendwas an den Gesetzen geändert oder ähnliches? Meinte er, nein, das ist einfach nur das Feeling. Die fühlten sich in der Cloud nicht vernünftig betreut, weil sie das halt aus den Händen geben mussten. Und ja, sagen wir mal so, für uns Consultant, wenn irgendein Thema in der Cloud ist, können wir es halt nur bis zur Cloud untersuchen und danach fehlen uns die Logdateien. Dann muss man wieder an den verschiedenen Supports rangehen, Microsoft, Citrix, VMware, was auch immer da gerade im Argen liegt. Und das hat wohl in Frankreich dazu gesorgt, dass die Administratoren gesagt haben, wir wollen das Zeug wieder bei uns haben, weil wir sind dafür verantwortlich. Also möchte ich auch Zugriff auf alle Daten haben, um halt auch das Troubleshooting von A bis Z durchzuführen. Und das war die einzige Strömung. Die kam quasi aus der IT-Abteilung, was mich auch komplett verwundert hat, weil das sollte ja eigentlich, die Cloud sollte ja die IT-Abteilung eher entlasten. Aber die fanden es so schlimm, dass halt verschiedenste Strömungen denn trotzdem Fingerpointing immer noch auf die IT-Abteilung gemacht haben, obwohl die IT-Abteilung ja nur noch bis zur Tür dafür verantwortlich war.
Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die man mit Leuten manchmal hat, was das Reparieren von Autos angeht. Olli kennt es wahrscheinlich noch, weil Olli ja hier 184 Jahre alt ist. Du hast ja wahrscheinlich deine Autos noch mit einem Schraubenschlüssel und einem Gürtel reparieren können. Und wenn man heute so eine Motorhaube aufmacht, ist da einfach ein schwarzes Loch.
Ja, also ich habe ja das studiert. Ich habe ja Fahrzeugtechnik studiert. Also ich kenne mich da aus. Aber perfekt. Trotzdem bin ich in der IT gelandet. Also.
Dann war es ja genau richtig. Nee, aber ist ja so. Also ich meine, das hat sich ja, es ist ja ein ähnliches Ding. Also du hast ja früher Autos.
Es ist komplex.
Genau, eben. Es ist einfach viel komplexer.
Ja, es ist viel, viel komplexer geworden. Und ich sag mal, was ist die Cloud? Die Cloud ist nur ein RZ, das woanders steht. Und ich greife eben drauf zu und ich habe keinen Schlüssel zu diesem RZ. Ich kann da nicht reingehen und kann mal schnell irgendwo den Stromstecker ausstecken oder so. Das geht nicht. Das ist nicht mein RZ. Das verwaltet jemand anders. Ich hatte ganz bei einem Kunden live mal das Thema, dass wir eine Appliance neu starten mussten in der Cloud. Ja, und das ging nicht so einfach. Da kann man jetzt nicht die Cloud anrufen und sagen, könnt ihr mal die Appliance bitte booten? Ja, nee, das ging nicht. Da muss man erstmal ein Ticket aufmachen, dann dauert es und dann, ja. Und ja, nach einem Tag war das dann gelöst. Im eigenen RZ, da wäre ich in den Keller gegangen, hätte den Stecker rausgezogen, ein Boot tut gut, das ist ja die Regel Nummer 1 in der IT. Und dann wäre das weitergelaufen. Also ich kann die Franzosen schon verstehen, wenn die da wieder zurück wollen. Wahrscheinlich gab es da irgendwo so Schmerzpunkte. Die Cloud soll zwar immer verfügbar sein, sie kann aber auch mal nicht verfügbar sein. Und deshalb sind dort Redundanzen viel, viel wichtiger. Man sollte darüber nachdenken, vielleicht mal eine Mischcloud zu bauen. Den einen Teil bei Microsoft, den anderen bei Amazon. Und so eine Mischung bauen, weil das beide mal stehen, ist unwahrscheinlich. Hat man doch früher in der IT auch immer gemacht.
Ja, genau. Aber da gibt es ja auch genug Ansätze. Ich meine,
Multicloud.
Genau, die Multicloud eben. Das ist natürlich dann halt auch eher wieder kundengetrieben und nicht für die einzelne Lösung an sich. Aber da kann der Kunde natürlich schon darauf achten, dass er eben sich nicht von einem einzigen Cloud-Anbieter oder wie du es so schon gesagt hast, der Rechner eines Fremden, er nicht halt nur von einem Fremden das halt konsumiert, sondern am besten halt auch da eben die das Risiko streut, soll man ja mit Aktien ja so genauso machen. Nicht alles auf eine Karte setzen, sondern das Risiko streuen. Aber nichtsdestotrotz, also bevor jetzt irgendjemand hier denkt, dass wir irgendwie die Cloud bashen wollen oder so, das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Die Cloud oder wie gesagt, dass der Computer eines anderen, der über den wir die Verantwortung übergeben, das ist ja in den meisten Fällen ja schon erstmal eine Arbeitserleichterung und oft ja auch, wenn wir vorhin nochmal darauf zurückkommen, was wir vorhin gesagt haben, die Patch-Zyklen, das Troubleshooting an sich oder sei es nur, dass halt irgendwas auch falsch konfiguriert wurde, sowas gab es ja auch und Manuel, du bist ja bei einem Hersteller, es ist ja auch, wenn man bei vielen Herstellern nachfragt, ist es ja auch einfach so, dass so, wenn man halt nach Supportaufkommen fragt, dann ist es ja oft so, dass das Supportaufkommen nämlich bei On-Prem-Umgebungen ja viel höher ist als bei Cloud-Lösungen, weil nämlich entweder irgendwas wieder falsch konfiguriert wurde oder mal versehentlich eine Firewall-Regel verändert wurde oder eben nicht an die Firewall-Regel gedacht wurde, wenn man gerade im Implementierungsprozess ist und sowas halt. Und dann auch viele Hersteller natürlich einfach sagen, naja, das, um diesem Support-Aufkommen entgegenzuwirken und eben auch nicht wissen zu können, wie sieht die Infrastruktur bei denen aus? Da sind wir wieder bei der Vielfältigkeit der Serverlandschaften, sei es nun halt 2012, 2012 A2, 16, 19, 22, 25, XYZ. Das erleichtert natürlich auch die Entwicklung, weil ich einfach sage, hey, bei uns als Hersteller ist es einfach so, es läuft oder es soll im Idealfall halt auch laufen. Dass natürlich nicht immer alles rund läuft, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird wahrscheinlich immer wieder auch mal vorkommen. Oder wenn generell bin ich ja bei SaaS-Applikationen, habe ich immer eine Abhängigkeit einfach zu meiner Datenleitung. Und wenn die gekappt wird oder wenn es wieder Probleme mit DNS-Servern weltweit gibt oder mit einem infrastrukturrelevanten Knoten, dann bin ich natürlich erstmal Nese. Also da gucke ich halt in die Röhre und denke nur so, ja toll. Jetzt läuft der Dienst zwar in der Cloud, aber ich erreiche ihn nicht, weil irgendwas halt. Was natürlich nicht der Fall wäre, wenn ich halt alles bei mir zu Hause hätte oder im RZ hätte, weil da kann noch so viel drumherum kaputt gehen. Mein RZ läuft weiterhin, solange es nicht der Strom ist. Von daher, das verstehe ich natürlich schon. Aber es ist definitiv spannend und das ist, ich finde, dass der digitale Arbeitsplatz sich im stetigen Wandel ist und dass ja auch immer wieder tolle Herausforderungen sind. Eine letzte Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, bevor wir Schluss machen, weil ich sehe schon, wir reißen hier auf jeden Fall die Minuten gerade runter. Wie sieht denn das aus, wie euer Trend hinsichtlich Virtual Reality, also VR oder Augmented Reality AR? Seht ihr da im Hinblick auf den digitalen Arbeitsplatz oder habt ihr da schon Berührungspunkte? In welche Richtung das gehen kann oder hattet ihr schon Kunden, die sowas produktiv einsetzen für irgendwelche Use Cases? Frage ich einfach mal in die Runde.
Ja, im Trainingsbereich hatte ich da tatsächlich mal beim Kunden damit Berührungspunkte, wo es um Ausbildung von Technikern geht, die irgendeine Maschine reparieren müssen. Und das machen die tatsächlich mit Virtual Reality. Du musstest dann nicht die Maschine dahinstellen, die weiß nicht, wie viel Millionen kostet, sondern du hast es einfach virtuell gemacht. Und dann haben die ihre Mitarbeiter ausgebildet. Schraube hier, Schraube da und such die Lösung zu dem Problem. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es in anderen Bereichen auch Einzug nimmt. Der Fahrzeugtechnik, wo ich herkomme, da hat man früher die Autos an die Wand geschossen. Und hat dann die Verformung vom Blech analysiert und so. Ich sag mal, das macht man heute nicht mehr. Heute setzt man sich virtuell in so ein Auto rein und fährt gegen die Wand und schaut, ob das Knie noch dran ist oder so. Das ist einfach ohne Verlust oder Schmerz kann man Simulationen durchführen oder sich virtuell in einem Raum bewegen. Also ich wollte schon den Architekt ansprechen, ob ich mal virtuell durch mein Haus laufen kann. Also das gibt's ja schon.
Genau.
Wir hatten da auch schon Kunden, die haben das gemacht. Die sind dann virtuell durch das Haus gelaufen, obwohl da noch kein einziger Stein gesetzt wurde. Und genau da sehe ich die Zukunft von dieser Technologie. Und die Kinder spielen halt ihre Spielchen.
Genau. Dasselbe sehe ich auch. Dass die Kunden denn auch im Baugewerbe denn in ihr Gebäude reingehen, ohne dass irgendein Stein auf dem anderen steht, nur um ein Gefühl dafür zu kriegen und vielleicht doch noch das die Wand um 5 Zentimeter nach da oder das Fenster nach da. Und da hatte ich auch Kunden, die denn dafür genau diese virtuelle Realität denn implementiert haben bei sich, um da denn dem Kunden noch mehr Service zu liefern. Sowohl im Baugewerbe als auch beim Möbelgewerbe, hier Küchen und ähnliches, da wurde dann eine komplette Küche anhand der Daten denn dort auch platziert und dann konnten halt der Herr oder die Dame da mal durch die Küche laufen, um zu prüfen, kann ich mich denn noch drehen mit meinem Topf, wenn ich da koche und da der Backofen ist oder ähnliches. Ja. Das fand ich halt, das war auch schon vor einem Jahr auf zwei, fand ich sehr interessant.
Ja, definitiv. Also es gibt ja auch genug Webshops oder so, die mittlerweile ja auch sowas anbieten, wie hier, du kannst die Kleiderprobe einfach bei dir zu Hause machen, indem du das virtuell anziehst oder dir eine Frisur schon irgendwie halt mal aneignest oder sowas halt. Das ist sicherlich alles noch ausbaufähig von der Machbarkeit und von der, wie gut es am Ende tatsächlich halt aussieht. Aber ich habe auch ein Beispiel. Und zwar ein IT-Kollege ist bei einem städtischen Abwasserbetrieb und die haben angefangen, ich glaube letztes Jahr schon, Teile ihres Abwassersystems einzuscannen, sodass Techniker jetzt im Endeffekt auch virtuell von ihrem Rechner durch die Kanalisation laufen können, um einfach sicherzustellen, dass, also ist halt alles sehr alt, um irgendwie halt immer sicherzustellen, welches Werkzeug brauchen die oder wo muss ich halt hin, um sich da irgendwie halt sinnvoll durchnavigieren zu können. Fand ich einfach auch interessant. Das heißt, die scannen gerade komplett das System eben ab und damit halt vom Homeoffice aus oder von wo auch immer quasi dann der Mitarbeiter ja da durchläuft und seinen Kollegen halt durchnavigieren kann. Das ist fand ich auch sehr, sehr witzig. Aber ja, da wird gerade sehr viel investiert.
Hey, da schließt sich ja wieder der Kreis zu der Remote-Computing-Lösung. Der Anspruch ist natürlich da, dass ich das von jedem Arbeitsplatz aus machen kann. Auf der Baustelle, in der Produktion, mit meinem kleinen Tablet stehe ich dann da und möchte auf diese virtuelle Realität zugreifen. Also es ist und die Rechenleistung, der Anspruch, der User hat ja den Anspruch, die Rechenleistung in seiner Hand zu halten. Und unser Anspruch ist dann, das so zu gestalten, dass eben das RZ, das hinten dran steht, oder die Cloud, dass er da irgendwie hinkommt. Also das wird sicher die nächsten 5, 10, 20, 30 Jahre noch so bleiben. Egal mit welcher Windows-Version.
Egal mit welcher Windows-Version. Naja, und ich glaube auch durch den Einsatz, also wenn man jetzt tatsächlich das Ganze auch noch weiterspinnt, sei es so halt die Google-Brille, die vor ein paar Jahren ja rauskam, oder jetzt die Apple VR-Brille oder was Meta ja auch für Brillen halt rausbringt. Ich denke, umso größer der Markt und umso besser das Preis-Leistungs-Verhältnis generell halt auch für das Equipment an sich ist. Ich glaube, desto näher werden sich auch Unternehmen halt dahingegen halt öffnen, dass sie das tatsächlich dann auch so weit nutzen, dass man das nicht mehr nur noch an seinem Laptop halt konsumiert, sondern sich tatsächlich auch die Brille aufsetzt und Dinge dann halt so macht. Sei es dann halt in der Medizin, bei OPs oder eben halt auch bei der Kanalreinigung oder wo auch immer. Ja. Das wird auf jeden Fall kommen und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das einfach noch weiterentwickeln wird. Ich glaube zwar nicht, dass halt jeder immer Lust hat, da so ein 1,5 Kilo Ding oder 2 Kilo Ding halt irgendwie auf seinen Kopf zu tragen, aber ich denke auch, das wird ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch leichter und flexibler sind und angenehmer zu konsumieren sind oder zu nutzen sind. Mega cool, mega, mega geil. Ja, denn am Ende, Olli hat ja damit ja auch angefangen, denn am Ende geht es ja immer darum, dass der Anwender möchte ja einfach nur Daten konsumieren, um seinen Job durchführen zu können.
Genau.
Schönes Schlusswort.
Ja, mega geil. Vielen Dank auf jeden Fall. Das war die Rede zur Lage der IOC-Nation. schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich denke, ihr werdet, also Manuel, ich weiß ja, wir haben auch noch eine andere Folge geplant. Olli, mit dir habe ich eigentlich auch noch was vor. Das können wir aber noch nicht aussprechen. Das ist noch, ja, das weißt du selber auch
gerne
noch nicht.
Wieder.
Aber es war mir auf jeden Fall eine Freude, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und dann schließen wir doch den Sack hier einfach und den Deckel, den Topf, die Katze, nee, was auch immer wir zumachen, wir machen es jetzt zu und beenden das. Denn ist Sommer und Wochenende.
Ja, danke schön.
Danke euch. Doku, danke dir auch wieder.
Ja, ich danke dir. Danke für deine Moderation. Und dann würde ich sagen, verlassen wir den digitalen Workspace und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der digitale Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Ja, und wer weiß, vielleicht begegnen wir bald in einem virtuellen Meetingsraum mit VR-Brille, wo wir dann gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.